Viermal,
liebe Gemeinde,
hier im Saal und drüben im alten Zentrum, viermal ist dieser eine Satz der Bibel an zentralen Stellen zitiert. Der Gerechte wird aus dem Glauben leben. In dem biblischen Predigtfundament, das uns heute zusammenbindet mit vielen Gemeinden unseres Landes, ist es sogar noch ganz persönlich formuliert. Mein Gerechter wird durch den Glauben leben, und dann kommt dieser Satz voll Ernst. Wenn er aber zurückweicht, dann hat meine Seele kein Gefallen an ihm, spricht Gott der Herr auf. Da hört dann der Spaß auf. So habe ich es vor einiger Zeit in der Stuttgarter Zeitung gelesen. Es war nicht die Rede von Pöbeleien im Weindorf in Stuttgart, auch nicht von Stuttgart 21, da hört der Spaß auf. Es ging um die Bibel, etwas, was man sonst in der Stuttgarter Zeitung ziemlich selten liest. Es war dargestellt in der normalen Tageszeitung, dass im Augenblick die Christenheit unterwandert und durchdrungen wird von einer Strömung, in der es heißt, sprecht doch nicht so viel von Gerechtigkeit und von Jesus und von Gnade und von Sünde. Macht's doch ein bisschen fröhlicher, erträglicher, ohne Ecken und Kanten, gefälliger. Und dann hieß in der Zeitung, wer die Bibel ernst nimmt, Apostel Paulus, der merkt, da hört der Spaß auf. Weil die Bibel eigentlich dauert uns dran erinnert, lieber Mensch, wie ist denn, wenn du vor dem Gott stehst, vor dem wir gesungen haben, heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Bin ich auch der Ehre Gottes voll? Kann ich überhaupt vor ihm bestehen? Da hört der Spaß auf. So etwas liest man ja selten in der Zeitung, und deshalb hat mich's gefreut, und dem Sinn nach habe ich's hier noch einmal zitiert. Dass dieser Artikel gesagt hat, die Christenheit muss aufpassen, dass nicht bloß um Späßchen und um Tralala geht, sondern dass diese Frage wachgehalten wird, die einmalig der Christenheit anvertraut ist, als einziger gesellschaftlicher Gruppe. Wir sollten stolz darauf sein. Wie kann ich als fehlsamer Mensch, Sie sind doch auch wie ich, wahrscheinlich nicht so schlimm wie ich, aber fehlsame Menschen, wie kann ich vor dem heiligen Gott bestehen? Da hört der Spaß auf. Aber zuerst lasse ich mich etwas sagen, wo der Spaß nicht aufhören muss. Es ist ja schade, dass oft gemeint wird, Christsein sei eine bierernste Sache. Nikolaus Ludwig von Zinzendorf hat in die Christenheit hineingerufen, wir sind des Heilands fröhliche Leute. Es war nicht seine Erfindung. Er hat den Apostel Paulus ernst genommen. Man kann sich bloß freuen, dass der große, heilige Jesus, der Erbarmer, mich bei sich haben will. Ist schöner als alle Weihnachtsbescherungen zusammen. Freut euch im Herrn alle Wege, sagt Apostel Paulus. Ein Besucher im jungen Korntal 1820, der euch vermutet hat, dass er bloß traurige Finsterlinge antrifft in Korntal, hat zu Gottlieb Wilhelm Hoffmann gesagt, Gottlob, Sie lachen ja. Ich habe gedacht, das dürfte man in Korntal gar nicht. Ich habe mich gefreut, dass vor 14 Tagen ein Korntaler Geschäftsmann zu mir sagt, die von der Brüdergemeinde kennt man eigentlich daran, dass sie immer freundlich grüßen. weiß nicht, ob Sie zur Brüdergemeinde gehören, aber wenn das unser Ausweis ist, gell, dass eine Freude aus uns strahlt. Und wenn sogar die anderen das merken, so wie bei Johannes Kuhlen, dem ersten Institutsvorsteher, der hatte viele Sorgen ums finanzielle Durchkommen seines Instituts. Und man wusste, wenn er Loblieder gesungen hat durchs ganze Haus drüben, wo jetzt bloß noch die Ruine ist, dann hat er finanzielle Sorgen. Man kann den Kummer sich vom Herzen singen. Und er hat auch gesagt, Christen sind fröhliche Leute, sie singen wie die Vögel fröhlich singen, umgeben von Gottes Gnade. Dieter, manchmal bin ich fast neidisch auf dich und manch andere Glieder der Brüdergemeinde, dass ihr so fröhlich strahlen könnt. Ich schaffe das nicht. Eigentlich wird es zu jedem richtigen amerikanischen Pfarrer, dass die Predigt beginnt mit einem Späßle, gell? Das schaffe ich auch nicht, aber ich bin kein Konrad Eisler, gell? Aber wir müssen ja nicht die Freude abgeben wie einen nassen Schirm an der Garderobe, wenn wir Christen sind. Wir sind keine Kopfhänger. Also, wo der Spaß nicht aufhören muss, wenn wir zu Jesus gehören wollen. Aber es gibt auch Gelegenheit, wo man den Kopf hängen lassen muss. So eindrücklich, was uns beschrieben ist, vom großen Soldatenkönig, Friedrich I., der stand in seelsorgerlicher Verbindung mit Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Und Zinzendorf hat um ihn geworben, dass der große Soldatenkönig in einen echten Jesusglauben hineinfindet. Und da hat er dem Grafen geschrieben, ein Kopfhänger bin ich nicht geworden und möchte auch kein Kopfhänger werden, denn ich denke, dass nicht darin das wahre Christentum besteht. Und da hat Zinzendorf ihm geantwortet mit großem Respekt, aber klar, ein Kopfhänger bin ich auch nicht und gedenke es auch nicht zu werden. Ich versuche so gerade als nur möglich zu gehen. Aber es gibt Gelegenheiten, da auch Könige krumm und gebeugt gehen müssen, nämlich wenn die Sünden über ihr Haupt gehen. So heißt es im Psalm 33, ich bin gebückt, denn meine Sünden gehen über mein Haupt. Etwas weniger reichsgräflich, sondern schwäbisch schlicht, hat es jener schwäbische Stundenmann gesagt. Zu dem hat man gesagt, Karle, guck doch nicht immer so traurig. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke, immer fröhlich, immer fröhlich. Dann hat er gesagt, ich kann doch nicht fröhlich gucken, wenn ich an meine Sünden erinnert werde. Also nicht dauernd, aber wenn wir plötzlich vor die Wirklichkeit des heiligen Gottes gestellt werden. Und dann kommt die Frage auf, jetzt möchte ich die Stichworte benutzen von unserem Bibelwort. Kann denn Gott Gefallen an mir haben? Kann er sich mit mir sehen lassen? Kann denn Gott Freude daran haben, dass ich mich auf ihn berufe, oder ist es peinlich für ihn? Kann ich vor Gott leben oder schickt er mich weg? In der Bibel wird erzählt von Mose. Der hat plötzlich diesen feurigen Busch gesehen und war im Grunde genommen Naturschützer. Ich muss aufpassen, dass das Feuer ausgeht, bevor es die Steppe ergreift. Und plötzlich merkt er, da ist Gott. Wirf deine Schuhe von dir, das ist heiliges Land. Und Mose verbarg sein Angesicht und zitterte. Denn er sprach, wie kann ich leben, wenn ich Gott begegne? Da war aus dem tätigen Naturschützer plötzlich ein Häuflein Elend geworden, wenn er dem heiligen Gott begegnete. Jahrzehnte später, als das Volk Israel dann durch Mose herausgeführt ward an den Horeb und Gott seinem Volk noch einmal bestätigen und festklopfen wollte, ich bin der Herr, dein Gott. Da kam es für Israel so vor, wie wenn plötzlich alle treuenden Elemente zusammengenommen werden und sie hielten sich die Ohren zu und schrien, Mose, rede du mit uns, aber lass nicht Gott mit uns reden. Von dem können wir nicht mehr existieren. Wir können ja durch lange Zeit hindurch, auch wenn wir ein waches Gewissen haben, so tun, als sei verhältnismäßig mit uns alles in Ordnung. All right. Etwas ganz anderes ist es, wenn wir plötzlich vor den heiligen Gott gestellt sind, wenn er uns begegnet. Luther hat gedichtet, die Angst, mich zu verzweifeln, trieb, dass nichts denn Sterben bei mir blieb. Zur Hölle musste ich sinken. Ich kann nicht mehr. Kann sich Gott denn über mich freuen? Kann er ein Gefallen an mir haben? Ausdruck vom Hebräer 10. Bin ich denn vor Gott gerecht? Bin ich Gottes gerecht? Sie können natürlich fragen, was ist das für ein komischer Ausdruck? Warum eigentlich? Was familiengerechte Wohnungen sind, darauf können wir uns einen Reim machen. Und wenn Strohgäu extra schreibt, es ist höchste Zeit, dass die Verkehrsführung unserer Straßen verkehrsgerecht ist und nicht dem Trampelpfad der ersten Kühe folgt, so sei es, dann verstehen wir auch, was gemeint ist. Aber wenn wir gefragt werden, bin ich denn Gott gerecht, vor Gott gerecht, dann hilft kein nassforsches so sei es. Wir können es doch nicht machen, auch wenn wir es gern wären. Wie oft haben wir in der Silvesternacht uns vorgenommen, ab sofort soll es anders werden mit mir. Geduldiger, liebevoller. Oder wenn ein Krach zu Hause war, ab sofort soll es anders werden. Und wurde es denn anders? Wir können es doch gar nicht. Beim besten Wollen schaffen wir es nicht. Unsere Gerechtigkeit, ich habe es vor 4 Wochen schon mal zitiert, Prophetenwort, ist vor Gott wie ein beflecktes Gewand. Kann Gott Gefallen an mir haben? Eigentlich hätten wir längst selbst drauf kommen können, dass das die Menschheitsnot ist. Ist Ihnen klar, wenn der Apostel Paulus sagt, wir sind allzumal Sünder und der gerechte Gott möchte Menschen gerecht machen? Das ist nicht der Absolutheitsanspruch der Christenheit, dass sie eine Botschaft für die ganze Welt hat, sondern dass die Botschaft für die Welt, global, universal, ohne Rücksicht auf Hautfarbe oder Alter. Wie kann ich gerecht werden vor Gott? Ein Vorrecht für die Christenheit, dass er uns diese Frage anvertraut hat. Und es ist bedauerlich, dass manche auch heute wieder in der Christenheit sich genieren, dass die Bibel da so nachbohrt nach Sünde und Gerechtigkeit, die es gerne ein bisschen ermäßigt hätten, weil sie meinen, so könnte man die Botschaft besser unter die Leute bringen. Wer aber zurückweicht, an dem wird meine Seele kein Gefallen haben, spricht Gott der Herr. An der Ermäßigung hat Gott keine Freude. Und hat auch keine Freude, wenn wir es wegschieben und sagen, ach, immer die todernste Frage, ob ich gerecht bin, es gibt doch Wichtigeres in der Welt. Genug davon, was zum Kopf hängen lassen ist, dass wir es nicht schaffen, aber das gefällt Gott. Ich möchte Sie bitten, den geradezu intimen Ton herauszuhören, aus der Fassung dieses grundlegenden Bibelworts, der Gerechte wird durch den Glauben leben, im Hebräerbrief, Hebräer 10, mein Gerechter, spricht Gott der Herr. Hören Sie diesen intimen, jubelnden Ton, wie nach dem sechsten Schöpfungstag, alles perfekt, meine Welt, meine Schöpfung. Nichts ist nachzubessern, vollkommen. Und so soll es auch bei der Gerechtigkeit vor Gott sein. Wir trauen ja Gott zu, dass er uns in Krankheitsnot helfen kann, dass er uns in Trübsal trösten kann, dass er uns in unwegsamem Gelände leiten kann. Aber Gerechtigkeit? Ich habe für vieles schon in meinem Leben gebetet und viel Erhörung gefunden. Es hat lang gebraucht, bis ich gemerkt habe, ich darf Gott auch meine ganze Unvollkommenheit, die vielen Pannen hinlegen und sagen, du gerechter Gott, schaffe mich gerecht. Wirke du in mir in Schöpferkraft, so wie du aus dem Tohu wa Bohu das Vollkommene geschaffen hast. Wirke in mir armseliger Existenz deine Gerechtigkeit. Warum tun wir so schwer, das Gott zuzutrauen? Mein Gerechter wird durch den Glauben leben. Was ist denn damit gemeint? Ich durfte vor 14 Tagen einspringen in Eidlingen bei einem Bibelkurs über den Römerbrief. Und dabei ist mir wie noch nie zuvor aufgegangen, was für ein zentrales Wort in der Bibel ist, beim Apostel Paulus, aber auch sonst. Gott hat uns diesen Jesus für den Glauben hingehalten. Nehmt ihn doch. Paulus sagt, Apostelgeschichte 17 ist berichtet, den Athenern, er hat ihn von Toten auferweckt und uns zum Glauben hingehalten, vorgehalten, hingestreckt, als Angebot Gottes. Natürlich ist ein Bild, wir können das ganze Wesen und Wirken Gottes ja mit unserem begrenzten Verstand gar nicht fassen, aber ein Bild, das der Sache so nahe kommt. Gott hat ihn uns hingehalten zum Glauben. Deshalb hat sich der heilige Gott seinen Sohn vom Herzen gerissen und in unsere durcheinander geratene Welt geschickt. Den braucht doch ihr, wenn ihr überhaupt was braucht, den braucht ihr, den Heiland, den Erbarmer, den Tröster, hier, euren Jesus. Folgt ihm. Deshalb hat der Vater im Himmel seinen Weg, den Weg des Jesus bestimmt ans Kreuz. Den, Römer 3, 24 heißt, den hat er uns vorgehalten als Sühne in seinem Blut. Der hat sich hineingestellt in all eure Schuld. Vielleicht begreift ihr es nicht mit eurem Verstand, wie das funktioniert. Aber ich habe es euch vorgehalten, ihn am Kreuz. Und ihr habt immer wieder das Zeichen des Gekreuzigten als Erinnerung gehabt. Ich habe etwas für euch getan, was ihr nicht schaffen konntet. Das große Pluszeichen Gottes, lasst doch für euch gelten. Deshalb hat Gott diesen Jesus aus den Toten auferweckt. Wir sollen nicht bloß Erinnerungen an Jesus haben, nicht bloß ein Vorbild. So wir dürfen jeden Tag morgens beginnen, Jesus, mit dir, ich darf mich ankoppeln bei dir, andocken bei dir, ich brauche dich. Der Vater hat mir gegeben, hingehalten zum Glauben. Deshalb hat der Vater seinen Sohn erhöht in die Herrlichkeit, zur Rechten des Vaters, damit er dort für uns eintritt. Wenn wir keine Kraft mehr haben, keine Konzentration, auch nur einen Gebetssatz zusammenzubringen, er ist vor dem Vater und tritt für uns ein. Diesen Jesus hat Gott uns im Glauben vorgehalten, zum Glauben. Darüber kann man sich freuen. Dass wir gar nichts anderes machen müssen, wir unvollkommenen Menschen sagen, jetzt will ich es einfach gelten lassen. Herr Jesus, mit dir, ich will es gelten lassen. Wir dürfen uns ankoppeln an ihn, wenn wir dies sagen, Jesus, mit dir. Ich will den Vater ernst nehmen in seinem Wort, dass dieser Jesus, der Gerechte, der mir gegeben ist zur Erlösung, mir gegeben ist. Daran hat Gott unvorstellbare, unbeschreibliche Freude. Mein Gerechter wird leben, weil er glaubt. Wir brauchen gar nicht die verschiedenen Punkte, wo wir meinen, einigermaßen richtig gehandelt zu haben, vor Gott aufzählen. Die Freude Gottes ist da, wenn er sagt, er hat meinen Jesus angenommen. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried, ohn Unterlass. Liebe Schwestern und Brüder, das ist mehr als alle Späßle. Amen.